Guten Morgen. Genau, Olli hat das Stichwort gebracht. Herzlichen Applaus nochmal für Olli, für seine Moderation. Der das gerne, wenn er Zeit hätte, viel öfter machen würde. Genau, ja, ist ja noch relativ voll. Hab mich gefragt, na, wie wird es heute Morgen hier aussehen? Sind noch nicht alle im Urlaub. Das ist schön. Genau, also Olli hat das Stichwort gebracht. Wir starten eine neue Serie heute tatsächlich, obwohl die Sommerpause kommt, aber wir haben ja Gottesdienste. Und Olli hat ja schon gesagt, Gott ist da, wir machen keinen Urlaub von Gott. Und wir haben uns gedacht, wir wollen doch ein paar gute Dinge reingeben. Also über die nächsten Sonntage werden wir von Game Changern hören. Ja? Das heißt, was sind Game Changers? Das sind Dinge, die etwas radikal verändern können in einem Moment. Es kann eine Person sein, eine Situation, ein bestimmter Umstand, eine Sache, die ein Schlüssel ist und etwas radikal ändern und wenden kann. Darüber wollen wir sprechen die nächsten Wochen und schauen, was gibt es im christlichen Leben für Game Changer. Und bei mir ist es auf jeden Fall so, wenn es da tatsächlich Game Changer gibt, dann möchte ich sie auf jeden Fall wissen. Du auch? Amen. Was aber manchmal ein bisschen tricky ist, ist, dass diese Game Changer gar nicht so besonders erstmal daherkommen. Oder irgendetwas, wo du sagst, oh, das habe ich ja noch nie gehört. Sondern es sind oft sogar die bekannten Sachen, die grundlegenden Sachen. Aber genau die sind eben so kraftvoll. Aber sie sind manchmal so grundlegend und basic, dass man sie verpassen kann. Deswegen wünsche ich dir heute und in den nächsten Wochen, dass du ganz neu dein Ohr öffnest und dich selber auch checkst, ja, lebe ich das denn überhaupt? Ist es etwas, was in meinem Alltag und in meinem Leben wirklich verankert ist? Amen. Genau, Game Changer. Vielleicht mal ein Beispiel aus dem Alltag, ein lustiges. Ich mache mich jetzt sehr verletzlich, ja. Also ich bin mal gespannt, wie gerade ihr Männer reagiert. Ja, ihr kennt das, zu Hause, gerade in der Küche hat man viele Schubladen. Die Schubladen haben Griffe und diese Griffe sind mit Schrauben meistens befestigt. Ja, und wer kennt das? Diese Schrauben werden irgendwann mal locker. Ja, die müssen also festgezogen werden. So, und bei mir ist es so, dass das Werkzeug schön eine Etage tiefer in der Wohnung in einem Schrank ist. Ja, die Küche ist aber am ersten Stockwerk. So, und dann merkst du, diese Schraube ist locker bei einer Schublade. Und wenn du so wie ich bist, dann denkst du, ach, das kriegen wir irgendwie so hin. Ja, ich muss nicht nach unten gehen und mir einen Schraubenzieher oder so holen, sondern was nimmt man? Ein Messer. Ja, oder sogar direkt ein Brötchenmesser, ja. Irgendwie wird das schon gehen. Und dann versuchst du das und du drückst das da rein und merkst, es klappt nicht ganz gut. Du willst aber halt partout nicht runtergehen und das holen, sondern du drückst und dann rutschst du ab und dann wirst du sauer und es dauert länger. Du musst viel Kraft aufwenden und im schlimmsten Fall verhunzt du die ganze Schraube. Kennt das jemand, ja? So richtig gut ist, wenn du sie reingeschraubt hast, du hast es geschafft, aber die Schraube ist kaputt, ja? Und preist dem Herrn, dass es andere Dinge gibt. Schraubenzieher oder sogar, wenn du ganz gut bist, ein Akkuschrauber. Geht wahnsinnig schnell, ist super sauber, präzise, es ist nicht anstrengend und die Schraube bleibt wahrscheinlich ganz. Ja? Es sei denn, du hast einen Schlagbohrer benutzt, dann kriegst du sie auch kaputt. Ja? Also der Akkuschrauber ist ein Gamechanger. Ja? Ihr wisst, was gemeint ist. Nimm doch gleich den Akkuschrauber. Vielleicht musst du dafür eine Etage tiefer gehen, vielleicht ist das manchmal ein kleiner Anmarschweg, aber es lohnt sich. Ne, Thomas? Akkuschrauber, ja. Wollt ihr noch einen Game Changer sehen? Ja, ich habe ein Foto mitgebracht. Andreas, du darfst gern mal. Boah. Habe ich gestern Abend gemacht, bei uns in Frohnau am Feld, ja. So ein richtiger Mähdrescher, so eine Erntemaschine. Das war richtig Ehrfurchtsgebiet. Das Ding ist ganz knapp an mir vorbei. Hat da den Weizen oder Roggen wahrscheinlich abgeerntet. Richtig Power hinter. Und da habe ich gedacht, ey, das ist ein Game Changer. Jahrhundertelang mussten Menschen mit einer Sense, ja, das abschneiden und sammeln. Und dann kommt einfach mal so ein Gerät, ich weiß nicht, was das für eine Schnittbreite ist, aber das sind ein paar Meter, das ist Wahnsinn, ja. War richtig cool, das ist ein Game Changer. Falls heute meine Stimme wegbricht, dann ist es, weil ich das ganze Zeug da eingeatmet habe, ja. Das war nicht so schlau, genau. Was sind die Game Changer im Christentum? Es gibt Game Changer in der Nachfolge Jesu. Und wir wollen heute uns einen natürlich anschauen. Und dafür gehen wir in den Psalm 73. Und schon mal vorweg, ja, wir werden tatsächlich heute Morgen den kompletten Psalmen uns angucken, ja? Amen. Das Bibelprojekt ist vorbei. Das war eigentlich die Zeit der Psalmen. Ich drehe noch mal richtig auf heute Morgen mit Psalm 73. Deshalb bitte ich dich, nimm alle Konzentration zusammen und geh mit mir durch diesen Psalm durch. Wir finden da einiges, ja? Wer hat den denn geschrieben? Das war der liebe Asaf. Und Asaf war ein Levit, eigentlich sogar ein Prophet, muss man sagen. Und einer der drei Hauptmusiker im Rahmen der sogenannten Hütte Davids. Vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört, ja? In der Hütte Davids hat er gedient. Und die Hütte Davids war einfach ein Zelt, wo David die Bundeslade einfach direkt in dieses Zelt reingestellt hat, ja? Und Asaf war wichtig und er hat richtig prophezeit auf den Zimbeln, so heißt es. Ja, also wir haben heute keinen Drummer gehabt, aber man kann auf Zimbeln prophezeien. Ja, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber er hat das gemacht. Amen. Genau. Warum war denn die Bundeslade in einem Zelt? Ich will da nur ganz kurz für den Kontext reingehen, ja? Und ich habe hier eine Bibelstelle, 1. Chroniker 16, Vers 1. Und sie brachten die Lade Gottes hinein und stellten sie mitten in das Zelt. Haben sie einfach gemacht, mitten in das Zelt, das David für sie aufgerichtet hatte. Und sie opferten Brandopfer und Friedensopfer vor Gott. Und nachdem David die Brandopfer und das Friedensopfer vollbracht hatte, segnete er das Volk im Namen des Herrn. Und er verteilte an jedermann in Israel, an Männer und Frauen, je einen Laib Brot, einen Dattelkuchen und einen Rosinenkuchen. Das klingt richtig gut. Und er bestimmte etliche Leviten zu Dienern vor der Lade des Herrn, also direkt davor, damit sie den Herrn, den Gott Israels, priesen, ihm dankten und ihn lobten. Nämlich Asaf als Oberhaupt, Zacharja als Zweiten und so fort und so weiter. Genau. Also hier sehen wir, Asaf diente direkt vor der Lade des Herrn mit den anderen Leviten. David hat die Bundeslade da einfach reingestellt, was eigentlich von der mosaischen Ordnung her gar nicht vorgesehen war. Eigentlich sogar, würde ich sagen, gefährlich war. Aber David hat aus Glauben und aus einer Offenbarung heraus gehandelt und irgendwie ist das gut gegangen. Jetzt ist ja die Frage, warum in dieses Zelt? Weil eigentlich gab es ja noch die Stiftshütte. Die war ja nicht weg. Die hatte sich ja nicht aufgelöst. Und deswegen lesen wir in Vers 39, also wir springen runter zu 39 und da heißt es: Aber den Priester Zadok und seine Brüder, die Priester, ließ er vor der Wohnung des Herrn auf der Höhe von Gibeon, damit sie dem Herrn täglich Brandopfer darbrächten auf dem Brandopferaltar, morgens und abends, und zwar nach allem, was geschrieben steht im Gesetz des Herrn, das er Israel geboten hat. Genau. Also hier sehen wir, die Stiftshütte ist noch da. Sie ist in Gibeon, also an einem anderen Ort. Und da hätte sie ja eigentlich hingemusst. Das ist total spannend, dass David das nicht macht. Er stellt sie in ein Zelt und er leitet die Leute an, dass sie direkt vor der Bundeslade Gott loben und preisen und prophezeien. Und er löst sozusagen die Bundeslade. Also das ist ja ein Bild für die Gegenwart Gottes. Und ich glaube auch, dass Gottes Gegenwart manifest dort spürbar war. Er löst das Ganze aus der Stiftshütte heraus. Also er nimmt das im Prinzip aus dem Bereich raus, der so sehr fürs Alte Testament und fürs Gesetz steht. Nimmt er raus und sagt, wir machen das anders, Leute. Wir stellen es in ein Zelt. Wir sind Gott jetzt ganz nah. Wir sind in seiner Gegenwart und wir loben und preisen ihn mit Leidenschaft. Amen. Und das ist gewaltig, weil David macht hier einen Vorgriff und es ist wie, als schauen wir durch eine Lupe, durch ein Fernglas hinein ins Neue Testament. In etwas, was für uns so normal geworden ist, dass wir hier in der Gegenwart Gottes Gott loben, ohne all die Riten, ohne all die Opfer, die dargebracht werden müssen. Und David hat eine Offenbarung gehabt und er macht das einfach. Ist das nicht klasse? Es war damals schon im Glauben möglich. Genau, das ist der Kontext und Asaf ist Teil dieser Truppe. Asaf dient vor der Bundeslade, das heißt, er war vertraut mit der Gegenwart Gottes. Er war vertraut mit der manifesten Gegenwart Gottes. Und das ist wichtig für unseren Psalm heute Morgen. Lass uns mal reinstarten. Vers 1, also Folie 1 gerne. Ich habe das nämlich heute hier in der Neues Leben Übersetzung mal mitgebracht, damit wir auch alle verstehen, was hier genau gemeint ist. Ein Psalm Asafs. Gott ist gut zu Israel, zu denen, die ein reines Herz haben. Und gleich hier zu Beginn, im ersten Vers, macht Asaf diese starke Aussage, diese Feststellung, dieses Fazit: Gott ist gut. Und er ist gut zu Israel. Und das ist spannend, weil wenn wir uns die nächsten Verse angucken, klingt das erstmal gar nicht danach. Das heißt schon, dieser erste Vers ist ein Fazit, was Asaf macht. Und es ist das Endprodukt eines Lernprozesses, den wir uns jetzt anschauen werden. Nämlich in Vers 2 heißt es: Ich aber wäre fast zu Fall gekommen. Beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren. Also das klingt erstmal dramatisch. Er wäre fast zu Fall gekommen, sein Leben hätte eine schlimme Richtung genommen. Und wir lesen jetzt in Vers 3, warum. Denn ich habe die stolzen Menschen beneidet, als ich sah, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit ging. Hat das schon mal jemand erlebt? Ja, so diese Feststellung, die ist uns nicht fremd, oder? Du siehst andere Menschen, sei es Menschen, die an Gott glauben oder nicht an Gott glauben, aber sie tun Dinge, die nicht in Ordnung sind. Da ist viel Ungerechtigkeit und trotzdem scheint es ihnen gut zu gehen. Trotzdem haben sie Erfolg. Und dann schaut man manchmal sein eigenes Leben an und denkt, was ist denn hier los? Ja, ich gebe mir so Mühe, Gott, ich tue alles, was du willst, aber irgendwie gelingt mein Leben anscheinend nicht so wie von diesen Leuten, die es eigentlich nicht verdient hätten. Ja, also das beobachtet ihr Asaf und er ist neidisch. Er ist absolut neidisch und dieser Neid hätte ihn fast zu Fall gebracht. Und Asaf nennt hier keinen Namen oder bestimmte Personen und man könnte schnell meinen, dass er wahrscheinlich über Heiden spricht, ja, vielleicht über die Philister oder irgendein anderes Volk, aber wir werden sehen, dass er auf jeden Fall auch anscheinend über Leute spricht, denen es wirklich gut geht, also die wohlhabend sind und die wahrscheinlich auch Leiter sind. Also es ist gut möglich, dass er eigentlich über Menschen aus seinem eigenen Volk spricht. Über Leiter, die eigentlich versagt haben, die ungute Dinge tun, aber trotzdem, das irgendwie scheint weiterzugehen. Wir haben ja zum Beispiel Saul, ja, der David verfolgt, viele böse Dinge tut, Priester hat abschlachten lassen. Ja, macht all diese Dinge, aber er bleibt sehr lange im Amt. Und das hat Asaf miterlebt. Wir sehen David, der Mord und Ehebruch begeht. Da gibt es eine Konsequenz, aber trotzdem, nach dem Gesetz hätte er gesteinigt werden müssen. Aber er bleibt am Leben, bis er alt und satt ist. Und auch das hat Asaf miterlebt. Wir haben Salomo, der ein hartes Regime gegen, vor allem was so Arbeitsbedingungen damals anging, ja, ein hartes Regime fährt. Und Asaf erlebt die Gier nach Reichtum und nach Frauen bei Salomo und vor allem natürlich den Götzendienst. Salomo ist tief in Götzendienst abgerutscht. Und auch das hat Asaf mitbekommen. Ja? Und trotzdem bleibt Salomo an der Macht bis zum Ende. Ja? Und du denkst, wo sind die Konsequenzen? Ich weiß nicht, ob das Asaf gemeint hat, aber es könnte sein, dass das Beispiele sind, die er erlebt hat und wo er sagt, das verstehe ich nicht. Gott, ich verstehe dich nicht. Warum läuft das so? Warum geht es diesen Leuten gut? Warum sind sie so wohlhabend? Warum nimmst du ihnen nicht alles weg? Ja, das hätten sie verdient, damit sie was lernen und gleich alle anderen auch. Ja, ich weiß es nicht. Wir sehen aber im weiteren Verlauf, dass Asaf nicht nur neidisch ist auf diesen Umstand, sondern er ist richtig bitter. Er ist richtig bitter. Er ist zornig und diese Gefühle fressen ihn fast auf. Ja? Also es ist eine ernste Sache für ihn. Und er beschreibt jetzt hier detaillierter, was er beobachtet. Folie 2 gerne. Sie scheinen ein sorgloses Leben zu führen und sind stark und gesund. Wie unfair. Ha? Sie müssen sich nicht wie die anderen Menschen abmühen und werden nicht wie alle übrigen von Sorgen geplagt. Also es ist ein Hinweis darauf, wahrscheinlich sehr wohlhabende Leute. Ja. Ihren Hochmut tragen sie zur Schau wie einen kostbaren Halsschmuck und ihre Grausamkeit umgibt sie wie ein kostbares Kleid. Sie triefen vor Fett und tun, was immer ihr Herz begehrt. In der anderen Überschrift heißt es, sie haben ein fettes Gesicht, was auch immer er damit meint. Ja? Genau, also es ging ihnen gut. Ja? Folie 3. Sie verspotten andere und reden nur Böses, verächtlich verhöhnen sie andere. Sie prahlen, als kämen ihre Worte vom Himmel. Die ganze Welt hört ihre angeberischen Worte. Das verwirrt und verunsichert die Menschen, sodass sie ihren Worten Glauben schenken. Sie fragen also diese Leute, weiß Gott überhaupt, was da vor sich geht? Sieht der Höchste, was hier geschieht? Schau dir diese gottlosen Menschen an, während ihr Reichtum wächst, führen sie ein angenehmes und sorgloses Leben. Also er bringt es hier richtig auf den Punkt. Das ist das, was er beobachtet. Das stößt ihm auch, es verwirrt ihn. Und ich finde es ganz niedlich, dass er hier sagt, und sie fragen, also die anderen da, die fragen, weiß Gott überhaupt, was da vor sich geht? Ich glaube, das war natürlich vor allem auch Asafs Frage. Gott, wo bist du eigentlich? Das kann doch nicht wahr sein. Du bist ein gerechter Gott, ein liebevoller Gott. Warum greifst du nicht ein? Warum kann das so zusammengehen? Ungerechtigkeit, Unwohlstand und ein sorgloses Leben. Das ist eine gute Frage. Man kann förmlich Asafs Wut spüren. Und ich vermute, dass das hier richtig eine Glaubenskrise war für Asaf. Er ist an einem Punkt angelangt, da sitzt er quasi richtig in einem dunklen Loch. Er hat eine richtige handfeste Krise. Und aufgrund dieser Wut, dieser Verwirrung und der Ernüchterung kommt Asaf zu einer, würde ich sagen, schon leicht gefährlichen Frage. Total menschlich, aber auch gefährlich. Das lesen wir nämlich jetzt. Folie 4 bitte. Vers 13. War es denn völlig umsonst, dass ich mein Herz reinhielt und kein Unrecht beging? Kennt jemand diese Frage? War das denn völlig umsonst? Vielleicht sprechen wir die nicht vor anderen aus, hier so im Gemeinderahmen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir manchmal genau solche Fragen haben. Hey, du kommst zum Gottesdienst, du bist im Gebetskreis, du bist im Hauskreis, du bringst dich als Mitarbeiter ein, du zahlst vielleicht sogar deinen Zehnten, wow, machst all diese Dinge, aber irgendwie laufen viele Sachen nicht. Und du denkst, Gott, hallo? Ich kann überall ein Häkchen hintermachen. Warum läuft mein Leben nicht? By the way, Klammer auf, schon allein, dass du so denkst, ist es wert, mal zu überlegen, warum du so denkst. Ja, Thema Gnade, ja, Stichwort. Thema Gnade, Werksgerechtigkeit, Klammer zu. Aber diese Fragen sind menschlich und die haben wir alle. Ich mach doch all das. Warum kommt der Durchbruch nicht? Was ist los? Und warum geht es eben denen, die all das nicht machen, viel besser anscheinend? Das fragt sich Asaf, war alles völlig umsonst? Und Vers 14, jetzt habe ich nichts als Sorgen von früh bis spät. Jeder Morgen bringt mir neuen Kummer. Oder? Ey, voll Depression, voll im Keller, alles ist düster, alles ist dunkel. Das ist richtig, es ist eine richtige Krise. Aber es ist auch erfrischend menschlich. Und ich glaube, wir kennen diese Fragen auch, oder? Und es scheint so, als wäre er an einem Punkt, wo er fast alles wegwirft. Und das hat er ja zu Beginn gesagt. Fast wäre ich zu Fall gekommen. Fast hätte ich meinen Glauben weggeworfen, meine Berufung. Man muss sagen, er hat ja eine wunderschöne Berufung gehabt. Ja, er durfte in diesem Zelt dienen als Levit. Was für ein Privileg vor der Bundeslade, vor der Gegenwart Gottes. Aber ihr Lieben, ich glaube, ihr kennt das. Man kann an solch einem Tiefpunkt sein, dass egal welche Berufung, egal was du alles an Gutem vielleicht erlebt hast bisher, man kann an Punkte kommen, wo man bereit ist, alles wegzuschmeißen, oder? Ja, und das sehen wir hier auch bei Asaf. Er scheint bereit dafür zu sein. Aber er macht es nicht. Preis dem Herrn. Er tut es nicht, es kommt nicht so weit, sondern wir sehen, dass er einen ganz entscheidenden Schritt macht. Und der ist auch wichtig für dich und mich heute Morgen. Wir lesen erstmal weiter, Vers 15. Wenn ich so geredet hätte, wäre ich zum Verräter an deinem Volk geworden. Deshalb versuchte ich zu begreifen, warum es den Gottlosen so gut geht. Aber das war mir zu schwer. Ja, er ist ehrlich. Also er versucht nochmal, er wagt nochmal so einen Versuch. Ich durchdenke das jetzt nochmal. Vielleicht finde ich doch ein Argument, vielleicht kommt mir irgendwas, dass das Sinn alles macht. Aber am Ende, nein, es ist zu schwer. Er versteht es nicht. Und ich kann das auch verstehen. Aber er bleibt hier nicht stehen, sondern jetzt kommt der entscheidende Schritt. Bitte Folie 5, meine Damen und Herren. Bis! Dieses Wort ist so wichtig, dass es eine eigene Folie bekommen hat. Ja? Also ich lese nochmal im Zusammenhang. Deshalb versuchte ich zu begreifen, warum es den Gottlosen so gut geht. Aber das war mir zu schwer. Bis! Andreas, du bist sehr schnell. Sehr gut. Bis! Jetzt gerne Folie 6, genau. Applaus für Asaf. Bis Folie 6, ich eines Tages ins Heiligtum kam. Bitte nochmal Applaus für Asaf. Ja. Ganz fett unterstrichen, er ging ins Heiligtum. Er ist zu diesem Ort gegangen, wo er wusste, da finde ich Gott. Da ist Gottes Gegenwart. Und jetzt ist es spannend, denn hier heißt es weiter, also bis ich eines Tages in Gottes Heiligtum kam und jetzt und darüber nachdachte, wie ihr Leben endet. Dazu sage ich gleich noch was, das ist jetzt nicht so neutestamentlich, damals für ihn völlig in Ordnung, das so zu sagen. Also da macht's Klick bei ihm, ja, Gott ist auch ein Gott, der Gericht bringt, ja. Also er landet in der Gegenwart Gottes, aber zumindest müssen wir feststellen, etwas passiert hier. Hier kommt ein Shift rein. Und das Wichtige hier ist, ich sage nicht heute Morgen, dass Nachdenken und Grübeln total falsch ist, ja. Du hast einen Verstand von Gott bekommen, den darfst du benutzen. Die Frage ist ja manchmal vielmehr, wo benutzt du ihn und in welchem Zustand benutzt du deinen Verstand? Asaf hat versucht, das Ganze zu durchdenken zu einem Zeitpunkt, der nicht günstig war. Er ist mitten in seinen Gefühlen, in seinem Zorn, in seiner Bitterkeit. Hey, und wer kennt das, dass du da manchmal nicht sehr weit kommst, ja? Wenn du in diesen Gefühlen feststeckst und du versuchst es und drehst noch eine Runde, suchst nach Argumenten und es klappt einfach nicht. Und Asaf ist so schlau und sagt, so, ich nehme dieses ganze Paket jetzt mit ins Heiligtum. Und dann fange ich nochmal von vorne an. Und im Heiligtum denkt er nach und dann wird ihm bewusst, Moment mal, das ist ja gar nicht so entscheidend, was ich jetzt gerade im Leben dieser Menschen sehe, sondern entscheidend ist ja das Ende auch. Wo landen wir denn alle? Was wird denn mit diesen Leuten geschehen, wenn sie so weitermachen? Wenn ihnen Gott egal ist, wenn sie stolz und prahlerisch sind, wenn sie sich auf ihren Besitz verlassen, wo landen diese Leute denn? Und es wird für diese Leute nicht gut ausgehen. Das ist zumindest das, was Asaf hier erkennt. Nicht nur das, sondern wir werden gleich sehen, es passiert hier eine ganze Menge. Du kannst also den ganzen Tag versuchen, Probleme zu lösen, Knoten im Kopf zu lösen. Du kannst aber auch schlau sein, wie der Mähdrescher, wie der Akkuschrauber. Und du gehst in die Gegenwart Gottes. Du lässt dich einweichen und du lässt dich füllen mit göttlichen Gedanken. Und nicht nur Gedanken, sondern du lässt auch deine Gefühle verändern. In der Gegenwart Gottes erleben wir eine ganzheitliche Veränderung. Verstand, Gefühl, auch Körper. Und das macht Asaf hier und das ist schlau. Und er erkennt, wie gesagt, das, was er aktuell bei diesen Leuten sieht, ist nicht das Entscheidende. Er bekommt einen Perspektivwechsel. Okay, Folie 7 bitte. Hier beschreibt er ein bisschen ausführlicher, was mit diesen Leuten passiert. Ja, wie gesagt, das muss man in Klammern setzen, da muss man was zu sagen. Aber Vers 18. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden und stürzt sie ins Verderben. Man hat fast das Gefühl, er kriegt Freude gerade dabei. Ja, endlich, da sind wir doch. 19, in einem Augenblick sind sie fort und ihr Ende wird schrecklich sein. Du kannst auch ehrlich zu dir sein, ja. Vielleicht merkst du selber heute Morgen, du warst gerade an einem ähnlichen Punkt. Vielleicht hast du gerade an deinen Chef gedacht. Und dachtest, ja, so in der Gegenwart Gottes, ja, ich sehe das Ende meines Chefs. Ich sehe es. Hey, wir haben Gebet am Ende, links und rechts im Gottesdienst. Komm gerne zum Gebet. Da gibt es eine Lösung. In einem Augenblick sind sie fort und ihr Ende wird schrecklich sein. Wie ein Traum beim Erwachen verschwindet, wirst du sie auslöschen, Herr, wenn du dich erhebst. Wow, okay. Also hier beschreibt Asaf einfach, wie Gott Gericht üben wird an Menschen, die ihn nicht suchen, die nichts mit ihm zu tun haben wollen. Das Wichtige ist zu sagen, ich glaube, wir befinden uns in der Gnadenzeit, so sagt man schön, ja, Jesus wird eines Tages wiederkommen, er wird Gericht üben, aber ich glaube, dass wir uns gerade in einer Zeit befinden, wo die Betonung mehr liegt, dass Gott Feinde retten möchte, dass Gott Feinde überzeugen möchte, dass wir für unsere Feinde beten, dass wir nicht in Gottes Gegenwart Gericht über sie aussprechen. Paulus sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte in der Himmelswelt. Amen. Ja, also das ist so der Kontext. Das war damals anders, das wusste Asaf einfach alles nicht. Okay? Aber er hat einen Perspektivwechsel. Und Asaf empfindet aufgrund dieser neuen Perspektive keinen Neid mehr. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Also er schaut nicht mehr auf all das, was diese Leute haben, was er nicht hat. Er schaut nicht mehr auf ihren Wohlstand, sondern er schaut auf das, was mit Menschen passiert, die den wahren Schatz, nämlich Gott, nicht suchen, wenn ihnen Gott egal ist und sie einfach ihr Leben leben, wie es ihnen gefällt. Und er hat diesen Perspektivwechsel. Und nicht nur das, sondern er sieht jetzt auch im Rückblick, aus welchem Gefühlszustand heraus er eigentlich gehandelt und gedacht hat. Folie 8 bitte. Da erkannte ich, wie verbittert ich war und welcher Zorn in mir aufstieg, als ich all dies sah. 22, wie dumm und unwissend bin ich gewesen. Ich muss dir wie ein unvernünftiges Tier erschienen sein. In einer anderen Übersetzung heißt es Vieh. Ja, also Vieh ist mäh, Kuh, alles. Ja, ich mache jetzt nicht alle Tiergeräusche nach, aber das ist Asafs Fazit von sich selber. Aber das bekommt er erst in der Gegenwart Gottes. Er sieht auf einmal so klar, er ist so geflutet mit göttlichen Gedanken, dass er zurückkommt und denkt, Mann, ich habe mich wie ein Vieh benommen. Tut mir leid, Gott. Das soll nicht mehr vorkommen. Und er sieht, wie zornig er war. Er sieht, wie bitter er war. Also ich habe diese Erfahrung schon mehrmals gemacht, dass ich so Gott erlebt hat, seine Liebe, seine Güte, seine Sanftheit, seine liebevolle Korrektur. Und du schaust zurück und dachtest, was ist denn da los gewesen? Als wäre wie ein Zauber auf mir gewesen. Ja, und der ist so, der ist weg und du siehst klar, der Nebel hat sich verzogen und du kannst klar sehen. Ich finde das klasse. Also Asaf macht hier eine dramatische Veränderung durch. Er muss also irgendwie ein einschneidendes Erlebnis in der Gegenwart Gottes gehabt haben. Folie 9 bitte, Vers 23. Und jetzt kommen ein paar richtig schöne Verse. Ja, also da seht ihr, da ist auch emotional was mit ihm passiert. Doch ich gehöre noch immer zu dir, du hältst meine rechte Hand. Du wirst mich nach deinem Rat leiten und mich schließlich in Ehren aufnehmen. Also im Sinne von, also mich wirst du gut aufnehmen, die anderen nicht, aber ich habe eine gute Zukunft. Ja, das erkennt er neu. Egal wie blöd dieses Leben weiterhin verlaufen wird, du wirst mich in Ehren aufnehmen. 25. Wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Wow. Und jetzt kommt es noch hier. Bin ich auch krank und völlig geschwächt, bleibt Gott der Trost meines Herzens. Er gehört mir für immer und ewig. Was für krasse Worte. Ja, lass uns gerne einen Applaus geben. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis hier. Also Asaf ist wie ausgewechselt, ja. Total verliebt, trunken von der Gegenwart Gottes und er ist überschwänglich, alles blumig, Superlative. Ich will niemanden außer dir, Gott. Es gibt niemanden für mich im Himmel, auf der Erde. Also so fokussiert auf Gott und einfach wie ausgewechselt. Und er sagt, selbst wenn ich krank wäre, selbst wenn alles schief geht, dein Trost ist bei mir, mir wird es irgendwie gut gehen. Ich bin dankbar, dass wir Heilung erleben dürfen, ja, Klammer auf, Klammer zu. Auch heute im Gottesdienst, beim Heilungsnachmittag. Aber ich finde es trotzdem irgendwie cool, dass er sagt, Gott, das Allerwichtigste bist du. Ich schaue auf dich. Und dein Trost ist so gewaltig. Ich erlebe ihn hier gerade im Heiligtum. Der ist so gewaltig. Das verändert mich. Denn wenn ich nur noch das hätte für den Rest meines Lebens, das wäre total in Ordnung. Wow. Also, er ist überschwänglich, er ist fast betrunken an der Liebe Gottes und das ist wunderbar. Er sieht nur noch Gott und er sieht nicht mehr wirklich das Problem. Alles, was er gerade vorher gesagt hat, was er beobachtet hat, wahrscheinlich über Jahre, ist einfach egal. Völlig egal. Es ist alles gut. Und es hat mich an zwei weitere Personen aus der Bibel erinnert, nämlich an Hiob und auch an Elia. Und wenn wir über Hiob sprechen, ich weiß nicht, ob es eine Person in der Bibel gibt, die mehr Leid erlebt hat als Hiob, oder? Ja, alles verloren, Kinder verloren, Wohlstand verloren, Gesundheit verloren, also alles, was man sich vorstellen kann. So, und wenn ich jetzt Hiob wäre, dann hätte ich ein paar Fragen an Gott. Was ist da los? Was ist hier passiert? Gerade Hiob beteuert ja immer wieder, ich habe einen gerechten Wandel. Ich mache alles, was du willst. Gott erzählt immer wieder auf, was er alles gemacht und getan hat. Und er versteht es nicht. Und ich verstehe, dass er das nicht versteht. Und das Krasse ist aber, am Ende offenbart sich Gott. Ja, es gibt diese Begegnung zwischen Hiob und Gott. Und wie gesagt, ich hätte einige Fragen gehabt. Und Gott beantwortet gar keine Frage. Gott erklärt ihm nicht in einer Silbe, was da passiert ist, warum all das über Hiob gekommen ist. Macht er einfach nicht. Und da gibt es einen Teil in mir, so mein Gerechtigkeitsempfinden, was sagt, es geht nicht. Das kannst du nicht machen, Gott. Wenn jemand so viel Mist erlebt hat, ja, und dann nichts sagen, was tut Gott? Gott offenbart sich einfach. Gott zeigt seine Allmacht, seine Herrlichkeit. Hey, ich bin der Schöpfer des Universums, ich habe alles geschaffen. Wer will mit mir rechten? Möchtest du mit mir diskutieren? Möchtest du mit mir rechten? Hast du das Meer geschaffen? Hast du die ganzen Zyklen geschaffen? Hast du die Jahreszeiten geschaffen? So, und das Krasse ist, dass Hiob erkennt Gott und er sieht Gott in seiner Herrlichkeit. Und am Ende sagt er, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Und das reicht. Es geht Hiob gut, er erlangt seine Gesundheit zurück, alles wird ihm doppelt, dreifach zurückerstattet. Und all das Schlimme, was da gewesen ist, da wird nicht mehr von gesprochen richtig, ja, das ist weg. Er hat diese eine Begegnung mit Gott und die ist so kraftvoll, wow, oder? Keine Erklärung. Ihr Lieben, aber wir suchen immer Erklärungen. Seit wir von diesem Baum damals gegessen haben, ja, hier oben, wir suchen immer Erklärungen, wir wollen Argumente, wir wollen Lösungen und Gott arbeitet aber so irgendwie nicht. Ist euch das aufgefallen? Gott beantwortet herzlich wenig von unseren Fragen. Manchmal macht er das, Amen, das ist wunderbar, aber vor allem möchte er sich offenbaren. Er möchte einfach zeigen, hier bin ich, hier siehst du meine Kraft, meine Liebe, alles ist gut. Das heißt nicht, dass Gott platt ist, dass er Dinge vereinfacht. Ich habe Gott oft erlebt, dass er im Detail Dinge spricht in meinem Leben, mir tatsächlich auch Dinge erklärt. Aber darauf darf ich nicht mal das Gewicht setzen. Ich darf mein Vertrauen nicht in Erklärungen reinsetzen, sondern in die Begegnung mit Gott. Und wenn er mir was erklären möchte, darf er das machen. Wenn er es nicht tut, zerbreche ich daran nicht. Amen. Das ist zumindest das, was ich leben möchte, was ich lernen möchte weiterhin. Auf Elia gehe ich jetzt nicht ein. Ihr kennt diese Geschichte, er rennt weg vor Isabel, er landet am Berg Horeb, ja, ist auch völlig depressiv, will sich umbringen, aber er begegnet Gott und er erlebt ihn im Säuseln des Windes und Gott bestätigt ihn, er erneuert seinen Auftrag und Elia ist ermutigt und es geht weiter. Auch da gibt es keine Erklärungen von Gott, aber eine saftige Begegnung. Amen. Okay. Wir haben noch einen Vers vor uns und ich glaube, der ist am allerschönsten. Ja? Also Asaf fasst all das Positive, was er hier schon erwähnt, eigentlich in einem wunderbaren Vers zusammen. Vers 28. Doch mir geht es gut. Nicht, weil ich ganz viel Erklärung hatte, nicht, weil ich Argumente habe, weil ich mich nahe an Gott halte. Amen. In einer anderen Übersetzung heißt es, mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Wunderbar. Doch mir geht es gut, weil ich mich nah an Gott halte. Ich setze meine Zuversicht auf den allmächtigen Herrn. Von seinen wunderbaren Werken will ich erzählen. Liebe Band, ihr könnt gerne nach vorne kommen. Also auch hier sieht man nochmal, es geht Asaf wieder richtig gut, oder? Ist alles gut. Er ist begeistert von Gott, er ist voller Leben, er ist voller Offenbarung. Und das alles ist die Gegenwart Gottes. Irgendwo, irgendwie muss Asaf mit all diesen Fragen, mit diesem Paket in die Gegenwart Gottes gegangen sein, die er auch schon kannte. Aber es war ein bewusster Schritt, dass er gesagt hat, ich höre auf, weiter zu grübeln, ich gehe zu Gott. Ich kürze die Sache hier ab, ich gehe zu Gott. Und dort wird sich etwas verändern und genau das erlebt er. Er erlebt die Gegenwart Gottes als Game Changer. Und ihr Lieben, Gott will uns das beibringen. Wir sind es so gewöhnt, uns selbst zu helfen. Uns selbst, ja, wie Münchhausen, so aus dem Sumpf zu ziehen. Das geht übrigens nicht, physikalisch. Und Gott will uns das liebevoll abgewöhnen. Und er sagt, komm einfach zu mir. Es ist nicht kompliziert. Sei mir nah. Ich werde dir helfen. Emotional, gedanklich werde ich sortieren. Ich werde dich trösten. Und ich möchte zu guter Letzt dir einfach zwei Dinge mitgeben. Der Vorteil ist ja, wir müssen nicht wie Asaf an einen bestimmten Ort gehen. Für Asaf war klar, ich muss ins Heiligtum gehen. Sei es im Rahmen der Hütte Davids oder später im Tempel, den hat er ja auch noch miterlebt. sondern das ist ja die frohe Botschaft, das ist das Evangelium, dass das Heiligtum nun in deinem Herzen ist. Es ist in dir und das haben wir schon oft hier im Gottesdienst gesagt. Und das ist jetzt genau der Punkt. Bitte nicht auf Autopilot schalten. Ja, genau, Gottes Gegenwart ist in mir und sein Heiligtum. Ja, ich bin der Tempel. Sondern ergreife das neu. Ist dir klar, was das bedeutet? Du musst nicht irgendwo hingehen. Du musst nicht in diesen Gottesdienstraum gehen. Also es ist toll, dass du hier bist heute Morgen. Komm gerne wieder. Aber das Heiligtum ist nicht hier. Nicht hier auf der Bühne, auch nicht bei der Band. Ja, sondern es ist in deinem Herzen, wenn du an Jesus glaubst. Du musst nicht weit gehen. Der kürzeste Weg, den man sich vorstellen kann. Aber was ist die Schwierigkeit für die meisten? Die Schwierigkeit ist, dass sie es nicht ganz glauben können. Dass es ihnen schwerfällt, in diesem Bewusstsein zu leben und zu erwarten, dass es da in deinem Herzen einen Ort der Begegnung mit Gott gibt. Nicht morgen, nicht nächste Woche, nicht wenn alles gut läuft in deinem Leben, sondern genau jetzt, heute Morgen, genau hier und jetzt. Kannst du Gottes Gegenwart in dir und um dich herum erleben und wahrnehmen? Das Einzige, was es braucht, ist Glauben. Glaubendes Bewusstsein. Und ich würde dir empfehlen, für die nächsten Wochen, jetzt auch in der Sommerpause, vielleicht hat der eine oder andere doch ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Zeit, weil man im Urlaub ist, nicht zu Hause, den Haushalt hat. Nimm dir mal Zeit und zum einen Ermutigung, lest das Wort Gottes, weil dort wird dir offenbart, was es bedeutet, dass du der Tempel Gottes bist, dass du eine neue Schöpfung bist. Und zweitens, widme dich dem Gebet. Und mit Beten meine ich nicht in erster Linie Fürbitte. Das ist, finde ich, für mich ist Fürbitte eine Auswirkung aus dieser Verbindung mit Gott. Es ist etwas Praktisches, was ich mache. Gebet ist breiter. Mit Gebet meine ich heute Morgen, dass ich dich ermutige, in deinen Gebetszeiten einmal Raum zu machen, dir erstmal bewusst zu werden, was die gute Botschaft eigentlich ist. Dass Gott deine Sünden hinweggenommen hat, aber dass er auch Wohnung in dir genommen hat. Nimm dir 5 Minuten, nimm dir 10 Minuten, 20 Minuten, das kann man steigern. Aber sei einfach mal da, werd still und werd dir bewusst, Moment mal, die Gegenwart Gottes ist in mir, Tag und Nacht. Es ist nicht, dass sie kommt und geht, sie ist da. Du bist verbunden mit Jesus. Und damit will ich dich ermutigen, starte damit dein Gebet, bevor du dann praktisch wirst. Werd gerne praktisch, bete, ja, werde verbal. Bete für dich, für Menschen, aber starte damit, dass du glaubst, dass Gott da ist und dass er in dir ist und dass du direkt darauf zugreifen kannst. Und das machen wir jetzt einmal noch kurz, ja? Ganz praktisch, ganz unkompliziert, schließ deine Augen. Ich weiß nicht, wie dein Tag war, ich weiß nicht, wie dein Tag gestartet ist, ob du irgendjemanden angebrüllt hast heute Morgen, ob du hart mit dir selber bist, ob dir der gleiche Fehler schon wieder passiert ist. Aber all diese Dinge vertreiben nicht die Gegenwart Gottes aus deinem Herzen heraus. Gott ist da und er liebt dich. Und das Einzige, was dich wirklich verändern kann, ist seine Liebe. Also renn nicht davor weg. Renn nicht vor dem weg, was dich verändern kann. Deswegen schließ deine Augen gerne und werd dir einfach bewusst, dass jetzt die Gegenwart Gottes Gott manifest in deinem Herzen ist, in deinem Körper ist. Und wenn du das glaubst, mehr braucht es nicht. Und einige spüren das heute Morgen relativ schnell, andere überhaupt nicht, das ist nicht schlimm. Übe das zu Hause. Und du wirst immer mehr die Kraft und Liebe Gottes in dir spüren und um dich herum. Lass uns das 1-2 Minuten einfach machen. Glaube, dass Gott in dir ist. Und dass du ihn fühlen kannst.
sagt, dass in dir eine Quelle lebendigen Wassers sprudelt, Tag und Nacht. Das, was du suchst, fließt in deinem Herzen durch den Heiligen Geist. Du brauchst es nur glauben und erwarten. Spürt, lass sie einfach raus. Einige fühlen schon was, du musst es nicht unterdrücken. Das Wasser fließt. Deine Gefühle sind, bleib einfach dran, auch zu Hause. Nimm die kleinste Bewegung des Heiligen Geistes, nimm sie in dir wahr und folge dem einfach. Bleib da drauf. Als ich hier vorhin saß, ja, wenn man predigt, man ist aufgeregt vor und genau das praktiziere. Ich sitze da und danke Jesus, dass du in mir bist. Danke, weil du in mir bist, ist dein Frieden jetzt in mir. Und ich erlebe immer wieder, dass dieser Frieden Aufregung frisst, Furcht einfach auf ist, verschlingt. Und ihr Lieben, es ist genauso einfach und das macht es für viele kompliziert. Es braucht nicht noch mehr. Und ich will noch das dazu sagen, wenn du merkst, du bist zu unruhig in diesen Zeiten und du brichst nicht richtig durch, dann starte mit Anbetung. Ja? Und Anbetung ist jetzt nicht zweite Wahl. Ich habe oft Momente, wo ich merke, ich komme gar nicht so zur Ruhe. Ich mache direkt Anbetung, sage Jesus, ich bete dich an. Du bist wunderbar. Ich liebe dich. Ja, zack, ist die Gegenwart Gottes da. Oder du fängst an, in Zungen zu beten. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber ich würde dir trotzdem empfehlen, üb mal dieses ganz sanfte, leise. Weil wenn du da Gott erlebst, wenn du da anfängst, dieses lebendige Wasser zu erleben, das ist so frei machen. Warum? Weil du eben nichts gemacht hast. Weil du erlebst, dass du Gott begegnest ohne Leistung, ohne irgendwelche Praxis, irgendeinen Code zu knacken, sondern du erlebst, du bist ja da. Du bist ja die ganze Zeit da. Ich muss gar nichts machen. Ich muss es einfach glauben. Amen. Okay, Olli, ich übergebe an dich.